SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Andreas O. Loff. Erstmal schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Begriff AI-Experte gefällt Ihnen nicht?
Nein, gar nicht.
Warum nicht?
Ich glaube, es gibt da keinen wirklichen Expertenstatus, den man haben kann. Denn KI ist für mich eine Infrastrukturtechnologie, so wie Strom und Elektrik. Und nur weil ich einen Föhn und einen Toaster und vielleicht noch eine Bohrmaschine bedienen kann, bin ich ja auch kein Stromexperte.
Okay, wenn man es reparieren kann, dann vielleicht auch. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Der AI-Typ, habe ich gelesen, in einer Pressemitteilung zu Ihrem Buch. Das wird passen.
Ja, ich sage manchmal auch gerne KI-Erklärer oder wenn es nach Richard David Precht gehen würde und ich Philosophie studiert hätte, wäre ich vielleicht auch KI-Philosoph. Aber das ist er, ja.
Gutes Stichwort, guter Name, über den reden wir auch noch heute in dieser Sendung. Aktuell haben wir diese Woche gehört, dass die KI sich selbstständig gemacht hat und ein anderes Unternehmen gehackt hat. Und man kann sagen, ja, die einigermaßen technikaffine Öffentlichkeit ist in großer Aufruhr.
Sie ja, auch? Da muss ich zweimal einatmen. Erstmal bei dem Begriff die KI. Denn das klingt schon so, als hätten wir die Singularität erreicht. Es gibt viele, viele verschiedene Tools und ich plädiere immer dazu, genau zu spezifizieren, was da genau sich selbstständig gemacht hat. Und beim nächsten Punkt ist, hat sich selbstständig gemacht. Man müsste es anders formulieren, also es gab Schlagzeilen mit eine KI hat autonom ein anderes Unternehmen angegriffen und das ist so nicht richtig, sondern das ist in einem Testlabor entstanden, wo ein KI-Modell auch angeleitet wurde, genau das zu tun, was es getan hat. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit, man hat einen Juwelendieb, einen sehr guten Juwelendieb im Gefängnis gehalten und gesagt, pass mal auf, wir würden ganz gerne, dass du ein Juwelier überfällst, aber du sitzt ja im Gefängnis. Wir fahren mal die Sicherheitsmechanismen alle runter und alle Wärter gehen mal in Urlaub und vielleicht findest du ja den Schlüssel unter der Fußmatte. Und dann wundert man sich, dass der Dieb den Schlüssel genommen hat und aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und ein Juwelier überfallen hat. Also so ganz so autonom ist das nicht. Das ist zu vergleichen mit dem Vorfall, der auch durch die Presse ging, schon vor ein paar Jahren, wo es hieß, ein KI-Modell hat selbstständig einen Menschen belogen und gesagt, dass das Modell blind wäre und ein blinder Mensch, damit dieser Mensch in einem Forum ihm hilft, einen Capture zu lösen. Und das war auch in einer Testumgebung, wo das genau die Aufgabe war. Also ein Mensch hat ein KI-Modell dazu angeleitet, das zu tun, was passiert ist.
Das heißt also, Angst hat Ihnen das nicht gemacht?
Nein, das war eine Frage der Zeit, bis genau sowas passiert. Und natürlich ist KI-Technologie sehr, sehr mächtig. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Und wir müssen uns als Gesellschaft eigentlich auch dazu entscheiden, was wollen wir damit machen und was wollen wir damit nicht machen. Und wir müssen Unternehmen auch anleiten und Grenzen setzen. Gar keine Frage, denn ich vergleiche es nochmal mit dem Strom. Strom kann töten, KI kann töten. Und wir haben uns in Deutschland oder Europa dazu entschieden, keine elektrischen Stühle zu bauen und Menschen da drauf zu setzen und damit umzubringen. Und ähnliche Regularien und ethische Verhaltensmuster müssen wir auch für KI-Technologie durchsetzen.
Sie haben gerade schon angedeutet, also KI mit Artikel zu benutzen, die KI.
Ja.
Ist nicht so im Sinne des Erfinders, würden Sie zumindest sagen.
Ich bin ja jetzt nicht der Erfinder.
Nee, schon klar.
Aber ja, das ist halt natürlich gerade für Menschen, die sich noch nicht mit der Technologie auseinandergesetzt haben. Die lesen natürlich, das war eine Spiegel-Schlagzeile oder sogar ein Titel, macht die KI uns dumm. Es gibt die KI nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Tools und Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Und für Menschen, die natürlich Science-Fiction-Filme gesehen haben, wie Terminator, da geht es dann ja immer um die Superintelligenz, die quasi als Singularität irgendwann entscheidet, die Menschheit umzubringen. Und solche Schlagzeilen und das Verwenden von die KI macht jenes, die KI macht Folgendes, verwirrt natürlich alle Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben und noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass es halt ganz viele Tools sind, die wir teilweise schon seit Jahrzehnten unter der Oberfläche nutzen oder die benutzt werden. Und dementsprechend bin ich dafür, jedes Tool einzeln zu benennen.
Auch darüber werden wir noch umfänglich reden im Laufe dieser Sendung. Das geht nicht mehr weg. So ist der Buchtitel. wo Sie auf 240 Seiten vieles zum Thema KI zusammengeschrieben haben. Meine Mutter hat auch immer gesagt, das geht nicht mehr weg. Sie meinte allerdings, wenn ich irgendwie als Kind Flecken auf dem Hemd hatte vom Essen und sie war ganz entsetzt, das geht nicht mehr weg. Ist das so mit Waschmaschine zu vergleichen?
Ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel, was auch negativ konnotiert ist, wenn man sagt, die Kirschflecken aus dem weißen Hemd kriegst du nie wieder raus. Ja, einige haben auch gefragt, ob das ein Titel für ein Buch über Geschlechtskrankheiten ist. Atze Schröder zum Beispiel, aber es ist eher, dass ich den Punkt machen wollte, dass es wirklich wie Strom ist, ne? Also wir befinden uns gerade in dem Zeitalter der Elektrifizierung, in der Parallele. Es geht nur ein bisschen schneller und die Tools poppen so schnell auf. Es gibt Millionen von KI-Modellen, die teilweise auch nicht von den großen Anbietern da sind und das wird definitiv nicht mehr verschwinden.
Ich war erstaunt zu lesen, was Sie schreiben, dass es erste KI-Versuche schon vor 70 Jahren gab. Wahnsinn. Ja, wie war das damals?
Da war ich nicht dabei, also ich bin nicht ganz so alt. Aber
ja, 73, also gut, da waren wir alle noch sozusagen im großen Teich. Aber Sie haben einiges trotzdem drüber geschrieben.
Ja, das ist ganz spannend zu sehen, die Menschen, die sich das damals sozusagen ausgedacht haben und auch diesen Begriff Artificial Intelligence quasi aus marketingtechnischen Gründen erfunden haben, um Forschungsgelder zu bekommen. Und wenn man sich die Geschichte so anguckt, dann ist es so spannend, dass es Zeiten gab, wo die Ideen der technischen Möglichkeiten hinterherhingen. Das heißt, man hat ganz lange mit einem theoretischen Konstrukt gearbeitet. Und ich habe die Erfahrung selber 2004 gemacht, als wir an einem KI-System gearbeitet haben, dass die Rechenpower den Ideen nicht hinterherkam und die Datenmenge, die wir eigentlich hätten brauchen müssen, um ein System zu trainieren. Und das sind sogenannte KI-Winter, in die man immer wieder reingeraten ist, dass man mit den Ideen und den Entwicklungen hinterherhing zu dem, was man eigentlich an Ideen hat.
Und das heißt, wenn wir die Hardware und die Leistungsfähigkeit der Systeme schon vor vielen Jahren gehabt hätten, wären wir auch deutlich weiter, allein sozusagen mit der Idee-KI.
Ja, es fehlte dann noch die Datenmenge, ne? Also durch die Digitalisierung von Büchern und der Datenmenge, die wir im Internet jetzt zur Verfügung haben, und da sind wir ganz schnell in der urheberrechtlichen Debatte, die man dann einfach in Anführungsstrichen einfach nehmen kann oder sich einfach Unternehmen genommen haben, um damit ihre Maschinen zu trainieren, die gab es dann auch nicht vor 70 Jahren. Also dann hätte man da auch erstmal anfangen müssen, Bücher zu digitalisieren. Und das ist halt das Zusammenspiel aus Datenmenge und Rechenpower.
1997, also vor ungefähr 29 Jahren, hat Deep Blue Schachweltmeister Garry Kasparov geschlagen im Schachspiel. Das hat damals auch einige Menschen erstaunt und vielleicht auch entsetzt. Würden Sie sagen, das war der erste Kontakt vieler Menschen mit KI?
Ich denke, ja, aber ich glaube, das war noch in so einem IBM-Computer-Zeitalter 97, haben ganz viele Menschen noch nicht an das Internet geglaubt. Ich glaube, da war der Begriff oder KI noch gar nicht so, dass man verstanden hat als Gesellschaft, was das eigentlich ist. Also man kannte ja vorher auch schon Schachcomputer, die es ja, glaube ich, seit den 80ern auch gab oder 90ern, die dann eher auf regelbasierten Elektronik-Spielekonsolen-Niveau waren, die es ja damals auch in den 80ern aufkamen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, so ein bisschen verwischt worden, dass es da auch um künstliche Intelligenz ging.
Sie haben gerade schon angedeutet, dass Sie sich im Grunde 2004 schon mit KI beschäftigt haben. Also über 20 Jahre ist das her. Gleichzeitig beschreiben Sie in Ihrem Buch auch den Aha-Moment mit einer 9-jährigen Tochter eines Freundes auf einer Wanderung in Portugal, die, ich glaube, vor 2-3 Jahren mit großer Selbstverständlichkeit mit KI umgeht. Was hat das genau in Ihnen ausgelöst?
Ja, das ist schon fast 4 Jahre her. Und damals war eins der ersten Bildgenerierungsprogramme Midjourney, entwickelte sich wahnsinnig schnell. Und dieses Kind war auf der Wanderung und hat sich sozusagen Prompts gemerkt von dem, was sie gesehen hat.
So kurz erklären, also Prompts weiß nicht jeder, das sind sozusagen die Unterhaltungen, die man mit KI führt. Also was man der selber sagt und was die auch antworten.
Genau, das sind die Befehle, die man in die Maschine reingibt, was man sehen möchte. Zum Beispiel bei dem Bildgenerierungsprogramm. Und dieses Kind hat halt auf dieser Wanderung vor sich hin gemurmelt und hat quasi sich selbst erzählt, was sie gerade sieht, damit sie das abends in der Maschine versucht nachzubauen, also in diesem Tool Midjourney. Und das, mein Aha-Moment war eigentlich gar nicht unbedingt, dass das Kind das macht, sondern dass die Fähigkeit, beschreiben zu können, was man sehen will oder welchen Eindruck man hat, dass das die Fähigkeit ist, die für uns und die nächste Generation so wichtig sein wird, beschreiben zu können, was man als Ergebnis haben möchte. Und das ist unabhängig von Bild, Video oder Text, sondern das ist die Fähigkeit, die wir alle lernen müssen oder besser werden müssen oder die, die es besonders gut können, können die Maschinen auch besonders gut anleiten.
Ich darf ja ganz besonders dumm fragen und tu's auch mal. Also dieses neunjährige Kind hätte ja beispielsweise Fotos oder Videos machen können von der Landschaft, von den beiden alten Männern, also ihrem Vater und ihnen, die da durch die Landschaft gehen und sozusagen die Schönheit dieser Landschaft einfangen können während der Wanderung. Sie hat aber Prompts gesprochen, also sozusagen Notizen, mit denen sie die KI dann abends gefüttert hat. Was ist jetzt konkret dann dabei rausgekommen?
Natürlich eine ganze Menge Quatsch, weil A, die Systeme noch sehr, sehr jung waren. Aber über diesen Quatsch konnten wir uns großartig amüsieren, weil sie natürlich auch noch ein Einhorn dazu gepackt hat und das, was Kinder dann eigentlich sehen wollen. Und in den Wolken waren dann Bären und so weiter. Also sie hat ihre Fantasie genutzt, um das, was sie sich gemerkt hat und ihr eigenes Bild im Kopf erschaffen hat, was sie schon beschrieben hat, noch mal anzureichern mit ihrer eigenen Fantasie. Und das waren sehr schöne Abende da in Portugal. Sie macht das übrigens heute nicht mehr. Sie ist da rausgewachsen und ist wieder zurück zu Stiften gewandert und ist sehr künstlerisch tätig geblieben.
Kurioserweise ist er noch schwer erkrankt und auch da beschreiben Sie die Hilfe von KI bei der Heilung.
Ja, da würde ich jetzt sehr spoilern, wenn ich da den Abschluss des Buches erzählen würde. Aber ja, da das ist wirklich eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die den Rahmen quasi das Buch hält. Und am Ende des Tages war das auch der Part. Ich habe auch ein Hörbuch eingesprochen. Den hatte ich zehnmal im Lektorat auch gegengelesen und geschrieben ja selber. Und dann sitzt man vorm Mikrofon und ich habe diese Geschichte erzählt und ich bin vorm Mikrofon in Tränen ausgebrochen, weil es wirklich, wir damals gedacht haben, uns stirbt dieses Kind weg. Und zum Glück ist es nicht passiert, aber die Lösung war nicht KI. Also KI hat da nicht die medizinische Lösung gebracht, aber hat doch auch sehr geholfen in dem Prozess.
Wir reden ja heute eine Menge über KI. Aber auch über etwas anderes, was vielleicht auch ein bisschen dazu passt. Sie sind im Grunde genommen der Einzige, der einen Podcast macht, der einen Podcast zum Thema hat. Richard, wie erreiche ich dich? So heißt der Podcast. Den machen Sie zusammen mit Ingmar Stadelmann, Comedian. Und Richard, damit ist gemeint Richard David Precht, der zusammen mit Markus Lanz den Podcast Lanz und Precht macht.
Ja.
Das heißt, Lanz und Precht kommen mit ihrer Folge jeweils raus und dann fallen Sie drüber her.
Ich darf kurz korrigieren, er heißt Richard, wo erreiche ich dich? Weil das ist die Frage, die Markus Lanz eigentlich immer zum Eingang Richard stellt und Richard antwortet dann meistens, ja, in der Kemenate. Und wir haben irgendwann, und auch da ist Atze Schröder schuld dran, ich habe mich mit ihm mal zum Frühstück getroffen und er fragte mich, das war glaube ich ein Montag, hast du die Folge Lanz und Precht gehört? Und da sagte ich, ja, nee, ich habe da nicht immer die Zeit zu und ich reg mich da auch immer zu sehr auf. Und dann sagt er, ja, aber die Themen sind so gut und die sind so wichtig. Und ich wünschte mir, das würde mir jemand zusammenfassen. Dann könnte ich die Zusammenfassung hören. Und dann sagte ich, das ist eine Top-Podcast-Idee. Und ja, es gibt diese Meta-Podcasts in den USA, aber ich glaube, in Deutschland waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Es gibt das, glaube ich, über Joe Rogan, jemand, der Joe Rogan zusammenfasst. Und wir lieben Lanz und Precht, muss man einfach sagen, Ingmar und ich.
Weil sie sich drüber aufregen können?
Nee, die sind manchmal auch wirklich, wirklich gut. Also da sind Folgen dabei, da können wir nur des Lobes sein und dann nur auf der persönlichen Ebene vielleicht ein bisschen sticheln über die Schrägheiten, die man eben irgendwann entwickelt. Und das, da sind wir ja selber nicht gefeit davor, wenn man jede Woche eine Stunde über ein Thema reden muss, dann merkt, ist es einfach normal, dass man auch mal daneben haut. Und das tun wir auch und wir korrigieren uns da. Und ich war ja neulich bei Lanz und Precht selber zu Gast in einer Gastsendung und durfte über KI sprechen. Und ich nenne es dann, weil sie mich gefragt haben, was macht ihr denn da? Und wir nennen es, es ist eine liebevolle Umarmung.
Mhm. die liebevoll gutiert wird von den beiden Herren?
Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, Richard hat es noch nie gehört. er guckt sich aber immer die Bilder an, weil ich mache zu jeder Folge auch Bilder auf Instagram, veröffentliche ich die, wo ich die beiden dann in unmögliche Situationen bringe, sind halt satirisch. Und die guckt er sich wohl an oder lässt sich die schicken. Und Markus ist da, glaube ich, näher am Geschehen dran.
Also, und Bilder heißt, die sind dann KI-generiert, genau. Und da machen sie allen möglichen Unsinn quasi.
Ja, da ist dann mal ein Bild dabei, wo Richard David Precht oben ohne das Kanzlerinnenporträt von Angela Merkel malt oder die beiden, wie sie den Wahl-Timmy retten. Wie es dann in der Kemenate mal aussieht, wie wir uns das so vorstellen.
Da darf man schon ganz neutral, positiv formuliert sagen, sowas kann man nur machen, wenn man wie Sie jetzt nicht alle Tassen im Schrank hat.
Ja, das ist ein schräges Hobby, muss man auch sagen. Das ist jetzt kein Beruf. Wir verdienen da nicht viel Geld mit. Wenn wir Werbepartner haben, dann ist das mal ganz gut. Aber ansonsten, muss man sagen, das ist aber auch eine Freundschaft zwischen Ingmar und mir ist, dass wir einmal die Woche wirklich Spaß miteinander haben. Also das ist so, dass wir manchmal beide schlecht gelaunt sind. Wir nehmen meistens Samstagmorgen auf und kommen da teilweise schlecht gelaunt rein und kommen danach lachend wieder raus. Also das macht wirklich Spaß. Das ist auch Freundschaftspflege.
Revolutioniert KI Comedy?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht wirklich, denn am Ende des Tages geht es immer um die Idee. Und wenn man jetzt, das haben natürlich viele schon mal ausprobiert, bei ChatGPT oder Gemini, um mal zwei Tools zu nennen, Large Language Models, Chat, KI-Bots, wenn man denen sagt, schreib mir mal einen Witz, dann kriegt man wahrscheinlich den durchschnittlichsten Witz der Welt. Und der ist meistens dann auch nur durchschnittlich witzig. Man kann natürlich in dem Moment, wo man eigene Ideen hat, diese anreichern, egal ob das im Bild oder im Video ist. Und Kreativität entsteht immer noch im Kopf. Und das andere sind Werkzeuge.
Bei Instagram nennen Sie sich Bewegtbild, Bieger und Geschichtenerzähler.
Ja.
Ihre Firma heißt Ponywurst Productions.
Ja.
Auch das ist ein aufsehenerregender Titel, würde ich sagen. Bewegtbildbieger. Wir haben auf der zu dieser Sendung passenden Internetseite bei swr1.de Ihr Video verlinkt. Rambo Zambo, der frisierte Fritz.
Ja.
Lassen Sie uns darüber reden. Oh. Sie hatten eigentlich nur das Jugendfoto von Friedrich Merz.
Ja.
Das ja irgendwann mal, man könnte fast sagen, viral gegangen ist, aber auch ganz analog so weit verbreitet war, wo er so halblange Haare hat, ein bisschen aussieht die Frisur wie Prinz Eisenherz, würde ich sagen.
Ja.
Und wo man erfährt, dass er früher mit dem Motorrad rauchend durchs Sauerland gebrettert ist.
Ja, er hat irgendwann mal erzählt, dass er eine wilde Jugend hatte mit seinem frisierten Moped. Und ich habe damals die Aufgabe bekommen, auch für eine Sendung, hat man mich angefragt, doch was kann man machen aus einem einzigen Foto? Und dann hatte ich so Vorschläge gemacht, dass man irgendwie Gerhard Schröder mit einem Koffer reinkommen sieht und dann geht er auf und dann fliegen da Geldscheine raus und ein Brief von Putin, vielen Dank für deine Arbeit. Das fand die Redaktion nicht so witzig und dann war ich eigentlich ja, so ein bisschen enttäuscht und dann fiel mir dieses Jugendfoto ein und dann habe ich mal geguckt, was man daraus machen kann. Und interessanterweise ist dieser Film auch in einer Landsendung gezeigt worden. Also die sind da auch drauf aufmerksam geworden und so schließt sich dann der Kreis auch zu.
Wer es nicht gesehen hat, man sieht also Friedrich Merz als Jugendlichen auf seinem Moped sitzen. Er fährt, glaube ich, über einen See, wahrscheinlich über den Biggesee im Sauerland. Ja. Er fährt sogar über Wasser. Später kommt er in ein Dorf, kommt er einem entgegen, zeigt einem den Stinkefinger. Und ganz am Schluss rasiert er sich die langen Haare ab und heraus kommt die aktuelle Friedrich-Merz-Frisur. Könnte das theoretisch jeder produzieren, einfach mit entsprechenden Ansagen in einem entsprechenden KI-Tool?
Theoretisch schon, aber den Workflow zu beherrschen, den muss man lernen. Also das sind wahrscheinlich bei diesem Video, ich werde ja sehr häufig gefragt, auch welche Tools hast du benutzt? Und da sage ich, ist meine Standardantwort eigentlich immer alle. Und frag mich nächste Woche, dann sind's andere. Denn das ist eine Orchestration, ich würde mal sagen, von 4 bis 5 verschiedenen KI-Tools plus Videoschnitt. Und das ist dann wirklich Handarbeit. Und diese Tools zu beherrschen, das muss man lernen. Das ist nicht einfach, dass man eingibt, hier ist das Bild, mach mal jetzt Friedrich Merz, wie er über den See fährt, sondern das sind alles einzelne Sequenzen, die man dann auch orchestriert aneinander reihen muss, ineinander schneiden muss, damit da ein Film rauskommt. Und das kann theoretisch jeder, der sich das selber beibringen kann. Und dazu liegt alles da und steht auch alles in meinem Buch, wie man das machen kann.
Trifft alles zu, auch auf das Video Oma, was war nochmal dieses Deutschland? Da entwerfen Sie ein Szenario des Jahres 2060. Die Enkelin spricht mit der Oma über das frühere Deutschland. Die Oma kannte es noch und man sieht dann Bilder, die grauenvoll sind. Also alles liegt quasi in Schutt und Asche oder vergammelt, verstaubt. Niemand mehr da, der sich irgendwie drum kümmert. Alles liegt im Grunde genommen in Deutschland auf dem Boden. Wie kam es zu dieser Produktion?
Das ist ja nun schon, ich würde mal sagen, 3,5 Jahre her. Da war
in der Welten in KI-Zeit.
Ja, ja. Also ja. Damals konnte man vielleicht so Sequenzen von einer Sekunde, 1,2 Sekunden animieren. Dann ist es ins Chaotische abgeflogen. Also Menschen haben dann einen dritten Arm bekommen oder die Beine waren weg und so weiter. Und es kam damals, gab es diese legendäre Treffen mit unter anderem vielen AfD-Funktionären in Potsdam, wo das Thema der Remigration plötzlich sehr präsent wurde. Und ich hatte gerade ein lustiges Video gemacht und habe das einem Freund geschickt, meinem Freund Christian. Und der sagte dann so, ach, mach doch mal was über AfD und Remigration. Und da sagte ich, ja, das ist ja keine Geschichte. Also wenn, muss man ja eine Geschichte erzählen. Und habe ihm eine Sprachnachricht geschickt. Eine Geschichte wäre, ein kleines Kind fragt eine alte Frau, Oma, was war nochmal dieses Deutschland? Und das spielt dann in 2060 in einem afrikanischen Land. Und dann kann man diese Dystopie aufbauen. Und während ich diese Sprachnachricht ihm schickte, dachte ich, Schande, diesen Film müssen wir machen. Und in dem Moment kriegte ich auch eine Nachricht von ihm und er sagte, verdammt, das müssen wir machen, lass uns das doch mal machen, du spielst ja mit diesen KI-Tools rum. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns auch entschlossen, echte Sprecher dafür zu nehmen, weil die KI-Stimmen diese Emotionen nicht übertragen können, und haben dann Nelly und Anna Thalbach dafür gewonnen und ganz viele Unterstützer bekommen und haben diese Geschichte geschrieben und diesen Film dann in, glaube ich, 2 Monaten produziert. Heute würde es viel, viel schneller gehen. Und haben auch ganz viele Unterstützer bekommen, weil wir natürlich alle fair bezahlen wollten. Unter anderem die Sprecher und den Videoschnitt. Und da habe ich mir dann auch Hilfe geholt. Und das wäre ohne die Tools nicht möglich gewesen, das so schnell zu machen. Im klassischen Sinne hätte man da ein halbes, dreiviertel Jahr dran gesessen und wahrscheinlich Hunderttausende von Euro ausgegeben.
Apropos fair bezahlen, viele Kreative sorgen sich um ihre Einnahmen. Also Künstler, Musiker,
ja,
Videokünstler, wie auch immer. KI kann da offenbar einiges, zum Beispiel auch in Sachen Grafikdesign innerhalb von Sekunden, was ein Grafikdesigner über Wochen und Monate beschäftigen würde. Müssen wir das einfach so hinnehmen, dass diese Berufsbilder offenbar wegbrechen?
Nein, die Diskussion ist auch vielschichtiger, als dass man das in einem Satz beantworten kann. Es ist so, dass ein Grafiker, der die Tools benutzt, der immer die besseren Ergebnisse bekommen wird. Deswegen sage ich auch jedem Grafiker, und ich kenne sehr viele Grafiker, die inzwischen alle auch anfangen, diese Tools in KI zu benutzen. Selbst wenn man im Photoshop arbeitet, kann man inzwischen Bilder erweitern. Und das sind Arbeitsschritte, die man vorher per Hand gemacht hat, die man dann mit Hilfe von den neuen Tools machen kann. Auch Musiker können. Ich kenne sehr viele professionelle Musiker, die am Anfang sehr dagegen waren und jetzt mit KI-Tools sich Vorschläge machen lassen, die sie nachher per Hand dann nachproduzieren, weil sie, wenn man jetzt bei der Musikproduktion dann denkt, was passt hier für eine Bassline dazu oder ein Bläserquartett, dann kann man sich das von KI als Vorschlag geben lassen, um dann selber seinen eigenen Vorschlag zu produzieren und zu sagen, ah, so könnte es gehen, aber ich mache es auch anders. Das gab es auch in der digitalen Musikproduktion vorher auch schon, also durch Sampling und Ähnliches. Das andere ist das Urheberrecht. Und da hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen werde. Aber da empfehle ich jedem mal den letzten Papstbrief zu lesen.
Wow.
Ja, da geht es nämlich um Urheberschaft und Urheberrecht und auch Patentrecht. Denn wir haben gerade eine Zeit, in der sich kommerzielle Unternehmen dem Wissen der ganzen Menschheit bedienen, um damit Gewinne einzufahren, mögliche Gewinne. Und eigentlich muss man der Menschheit etwas zurückgeben. Das heißt, wir müssen Urheberrecht komplett nochmal anders denken. Der Papst sagt auch, ich paraphrasiere jetzt, Patentrecht. Warum partizipiert ein Mensch an einem Patent, nur weil er die Idee zuerst hatte? Kann man sich auch mal fragen. Das ist vielleicht auch ein sozialistisch angehauchter Gedanke, dass Errungenschaften vielleicht der ganzen Menschheit zur Verfügung stehen sollten. Und das andere ist die Werte, an die man sich gewöhnt hat. Also der Wert von Musik hat sich in den letzten Jahrzehnten immer verändert. Durch Digitalisierung plötzlich Spotify, da partizipieren auch nur die großen Musiker dran. Dass Maschinen trainiert werden mit urheberrechtlich geschütztem Material, der Zug ist leider durch den Bahnhof gegangen, dass wir da vorher keine anständigen Regularien drauf gebaut haben. Es gibt KI-Modelle, die auch mit lizenziertem Material trainiert worden sind. Aber ja, wir müssen Urheberrecht neu denken und da müssen wir uns alle mal zusammensetzen, was da passiert. Ich gehe da so ein bisschen mit, wie heißt er denn noch, der Titanic, James Cameron, der gesagt hat, wir müssen Urheberrecht auch vom Output her denken. Denn wenn ich jetzt ein Bild mache von Darth Vader zum Beispiel und das kommerziell nutze, das würde relativ einfach gehen, dann muss ich mich nicht wundern, dass Disney mich verklagt. Jetzt kann man beim Urheberrecht natürlich auch von Inspirationen denken. Ein Künstler, der durch ein Museum geht und sich von Bildern inspirieren lässt und dann in einem Stil malt, der kann auch, da ist die Frage, ist das dann geklaut? Hat der Urheberrecht Verletzungen begangen? Denn viele dieser Modelle sind keine Kopiermaschinen. Man klaut nichts. Selbst wenn ich das Bild von Dürer, den Hasen, hochlade, bekomme ich nie eine Kopie davon, sondern immer eine Interpretation.
Achim Reichel ist einer, dem ich nicht zugetraut hätte, dass er sich damit überhaupt beschäftigt, mit KI-unterstützter Musikproduktion. Sie haben eine andere Erfahrung gemacht.
Wir haben gestern gerade hin und her geschrieben, interessanterweise, weil er da sehr inspiriert dran ist und sagte so schön diesen Satz, wir saßen mal sehr lange vor damals auch einem Grafikprogramm und haben Bilder gebaut und Musik gemacht und saßen wir bei mir zu Hause und er guckte mich so an und sagte, Andreas, das ist ja eine reine Traummaschine. Und da hat er auf eine Art recht, weil man das, was man im Kopf hat, aussprechen kann. Und da kommen wir wieder zurück zum Beschreiben. Und dann bekommt man diese Traumbilder gezeigt und kann die auch verändern und kriegt manchmal Inspiration durch diese Bilder. Und Achim Reichel, über 80, liebe Grüße an dieser Stelle, hat da einen sehr offenen Horizont. Und das merkt man auch seiner Musik an. Der hat ja auch damals mit AR and the Machines ein Projekt gemacht. Das war so um dieselbe Zeit, als Kraftwerk so anfing mit elektronischer Musik, wo damals ja auch ganz viele Musiker auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, das zerstört die Kreativität. Warum machen Maschinen jetzt Musik?
All das passt zu Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben, als Sie ein KI unterstützten Einspieler produzieren sollten dafür, dass die Zukunftsforscherin Florence Gob den Deutschen Filmpreis bekommen sollte. Ja. Sie haben auch produziert, aber er ist nicht gezeigt worden, dieser Film.
Ja, also Frau Gob sollte eine Laudatio halten an den Gewinner der Kategorie Special Effects. Und ich habe da diesen Trailer gebaut, zu dem sie auf die Bühne kommen sollte. Und da hat man sich sehr lange drum gewunden, uns wirklich zu sagen, was der Grund ist, warum das Komitee des Deutschen Filmpreises nicht wollte, bis sie im sechsten Meeting dann gesagt haben, das können wir nicht machen, weil die Leute gerade so viel Angst haben. Und da waren auch gerade die Synchronsprecher auf die Barrikaden gegangen. Und ich glaube, da hat sich auch der Diskurs hat sich teilweise verschärft und auch so andererseits auch wieder aufgelöst, weil einige FX-Artists, Video-FX, also Video-Effekt-Artists, die damit arbeiten, inzwischen gemerkt haben, dass sie mit den Tools teilweise bessere Ergebnisse bekommen, also KI-Tools. Und andere sich immer noch dagegen sträuben, weil natürlich durch Demokratisierung von Herrschaftswissen Geschäftsmodelle eben auch aufgebrochen werden und plötzlich so ich nehme es mal, verrückte, schräge Typen, die nicht alle Tassen im Schrank haben, plötzlich Sachen machen können, die vorher nur einer kleinen Elite zur Verfügung standen oder vorgegeben waren. Plötzlich können Menschen wie ich dieselbe Effekte herstellen. Das ist natürlich beängstigend.
Das geht nicht mehr weg. KI in der Welt von morgen. Ihr Buch, Herr Loff, da beschreiben Sie auch das 2027er-Szenario, beziehungsweise, dass es das überhaupt gibt. KI bringt uns um. Nächstes Jahr in der Welt von morgen bringt KI uns um. Warum gerade nächstes Jahr?
Ja, weil Daniel Cucutayo, ein ehemaliger OpenAI-Mitarbeiter, das mal so rausposaunt hat, dass er ein Modell entwickelt hat, also ein Gedankenmodell, ein Zukunftsmodell, in der die Singularität und die Superintelligenz entsteht und die würde uns ja auslöschen. Er hat es inzwischen auf 2030 verlängert, weil das 2027 war ihm wohl zu nah dran und er merkte, dass die eigene apokalyptische Erzählung dann zu schnell überprüfbar wäre. Das ist das wahnsinnig unwahrscheinlich. Also wenn man sich dieses Modell anguckt, dann hat das so viele Voraussetzungen von Energiebedarf bis technischer Entwicklung, denen wir lange hinterherhängen. Das war ein guter Marketingtrick und er ist ja damit auch einmal durch die Weltpresse gewandert. Der Spiegel hat den Terminator auf den Titel gepackt und tödliche Intelligenz getitelt. Da ist viel PR gerade unterwegs, um die eigenen Produkte zu verkaufen. Und da ist Angst, klickt sich halt sehr gut.
Es gab in den letzten Monaten des Öfteren Schlagzeilen über Frauen, die Opfer wurden in der Form, dass sexualisierte Videos oder Bilder von ihnen erstellt wurden und verbreitet wurden. Fakt ist, es gibt genug kranke Hirne, die sowas wollen. Technisch ist das möglich. Wie gehen wir damit um?
Da haben wir leider sehr lange verpasst, Regularien aufzubauen. Und zwar kenne ich sexualisierte Fakes, in dem Fall keine Deepfakes, weil sie eben nicht durch Deep Learning entstanden sind oder KI, kenne ich eigentlich, ich würde mal sagen, seit 1998, seit es das Internet gibt. Da gab's, früher waren es Supermodels oder irgendwelche Schauspieler auch damals schon, die dann in sexualisierten Kontext umgebaut worden sind. Damals noch mit Photoshop oder anderen Programmen. Und die wurden ins Internet gestellt. Eigentlich wäre das damals schon Aufgabe gewesen, der Regulierung oder der Gesetzgebung zu sagen, Mensch, wenn du sexualisierte Inhalte ohne Konsens von einer fremden Person veröffentlichst, da müssen wir sowohl die Plattform in Rechenschaft ziehen, als auch den User, dass man dafür ins Gefängnis wandert oder eine riesige Geldstrafe bekommt. Das haben wir verpasst über Jahrzehnte. Und ja, dass es jetzt leichter ist, ist dann nur der Ausdruck davon, dass es so viele Menschen machen, denen es nicht bewusst ist, dass sie damit eine Straftat begehen.
Das heißt, das ist eine Handlungsempfehlung an die Politik. Da muss was passieren.
Richtig. Also da muss was passieren. Ich glaube, da ist ja jetzt auch schon was passiert. Aber da waren wir viel zu langsam, denn sexualisierten Content. Ich kenne es selber noch vor KI. Ich bin selber mal, ich habe mal einen Podcast gehabt, wo ich mit einer Gästin, hat ein User auf Instagram ein Bild hochgeladen, wo wir in einem sexualisierten Kontext gezeigt wurden. Also der hat das mit Photoshop gebaut und dann habe ich den angeschrieben, hat gesagt, sag mal, was ist bei dir denn schief? Und dann sagt er, wieso, ist doch lustig. Und dem war gar nicht bewusst, dass er damit eine moralische Grenze überschritten hat. Und da kann die Gesetzgebung und die Regularien durch Plattformen natürlich Aufklärung bieten. Und das haben wir verpasst.
Was hat eine ganz normale Busfahrerin, ein Finanzbeamter, ein Friseur, eine Bauingenieurin von dem, was wir hier besprechen, was ihr Leib- und Magenthema ist? Können diese Menschen, anders gefragt, sagen, interessiert mich nicht, ich mache einfach weiter?
Ja, das kann man. Das kann man auch machen. Und das ist so ein bisschen wie kein Smartphone haben. So, also kein Smartphone haben, kann man sich auch zu entscheiden. Dann muss man leider zum Bahnhof laufen, um ein Ticket zu kaufen, wenn es das noch gibt. Hier in Hamburg, glaube ich, gibt es noch ein Ticketcenter. Die Entscheidung, nicht mit KI-Tools zu arbeiten, ist je nach Arbeitsumfeld natürlich unterschiedlich schwerwiegend. Also gerade bei Bürojobs, wo es um einfache Tätigkeiten geht, wird der Kollege, der sich dieser Tools bedient, immer besser und schneller werden. Und wenn man sich dazu entscheidet, das nicht zu machen, dann hat man einen Nachteil. Das ist so. Ich glaube, jetzt beim Busfahrer ist es eher irrelevant. Da kann es dann eher in der Freizeit interessant werden, wenn man zum Beispiel irgendwas zu organisieren hat in einem Verein oder ähnlichem. Da können KI-Tools schon eine Menge helfen.
Oder er fährt gar nicht mehr, weil KI-Tools den Bus fahren.
Ja, das ist natürlich eine Zukunftsentwicklung. Also wir sprechen ja über das selbstfahrende Auto schon auch seit 20, 30 Jahren. Und seit 20, 30 Jahren wird daran geforscht. Ich glaube nicht, dass es von einem Tag auf den nächsten passiert, dass plötzlich autonomes Fahren muss ja dann auch ausgerollt werden. Also das ist ja nicht so, selbst bei der Elektrifizierung, als plötzlich Städte Straßenlaternen bekommen haben, dann ist das ja nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt, ja, es fing irgendwo an in einer Straße und da brauchte man den Gaslaternenanzünder nicht mehr. Das wird auch bei dem Ausrollen, selbst wenn wir das autonome Fahren haben, werden ja nicht von heute auf morgen alle Autos selbstfahrend sein, sondern diese Einführung wird ja mehrere Jahre dauern. Und dementsprechend wird nicht von einem Tag auf den anderen alle Autofahrer, Busfahrer, Taxifahrer werden nicht von einem Tag auf den anderen ersetzt werden.
Wagen Sie eine Prognose, wann das komplett so sein wird, dass alles automatisch fährt?
Alles? Nee, das kann ich nicht sagen. Also das ist ja, wie man das dann umsetzt und wie die Prozesse in den einzelnen Ländern sind und welche Regularien da, das entzieht sich meiner Zukunftsprognose komplett.
Vieles, was KI betrifft, betrifft natürlich die Zukunft, betrifft dann also unsere Kinder, die selbstverständlich mehr und mehr damit aufwachsen. Gleichzeitig machen sich viele Eltern, viele Lehrkräfte Sorgen, dass der Nachwuchs beispielsweise die Hausaufgaben nicht mehr selbst macht, sondern von KI erledigen lässt. Beunruhigt Sie sowas?
Ja und nein. Also es gibt da Regularien auch in Unis, dass man gewisse Sachen benennen muss, wann man KI benutzt hat. Und ich glaube, das wird es auch in den Schulen geben. Ich bin da jetzt nicht auf dem aktuellen Stand und ich kenne Fälle, in denen auch Hausarbeiten wieder zurückgegeben worden sind, weil das musst du mir ohne KI auch begründen können. Also das Problem ist ja, wenn man das einfach schreibt und auch nicht versteht, was man da schreibt oder abgibt. Ich glaube, dass wir eher ein Problem damit haben, das Lernen zu lernen, denn zum Lernen gehört auch, sich zu überlegen, welche Frage man wie stellt und wen man fragt. Und das haben wir eigentlich schon verpasst mit Google. Das ist unabhängig von KI, dass wir alles googeln. Und da sage ich immer, das sollte man sich selber mal beobachten bei einer Unterhaltung, wo einem ein Name nicht einfällt. Was passiert da eigentlich im Gehirn? Die Frustration, dass einem der Name oder der Ort nicht einfällt und dann sucht man den in seinem Gehirn und auch die Freude, wenn es einem wieder einfällt, das ist alles Teil von Lernen oder auch zu überlegen, wen frage ich nach dieser Information? Frage ich meinen Vater, frage ich meine Mutter, wie stelle ich die Frage? Und deswegen plädiere ich darauf, Kindern auch KI A zeitlich begrenzt und auch nur unter Aufsicht benutzen zu lassen. Denn so ein Chatbot ist auch kein guter Freund. Das ist eine Maschine, die mich auch immer loben möchte. Und man würde ja auch nicht mit jemandem befreundet sein, der immer nur sagt, das ist eine super Idee, die du hast. Also da müssen Eltern sich mit beschäftigen. Aber genauso müssen sich Eltern mit dem Internet beschäftigen. Und da sehe ich teilweise in einigen Familien wirklich schwarz, wenn ich überlege, dass Kindern einfach ein Smartphone in die Hand gedrückt wird und die Eltern noch nicht mal wissen, dass man gewisse Webseiten besser blocken kann oder Jugendschutzeinstellungen am Router eingeben kann. Da ist sehr viel Aufklärungsarbeit im digitalen Bereich, die vor uns liegen, immer noch, die wir verschlafen haben.
Lassen Sie uns zum Schluss noch was besprechen, was gar nichts mit KI zu tun hat. Sie haben eine wechselhafte Biografie, verschiedenste Dinge schon gemacht, unter anderem eine Ausbildung als, wie nennt sich das, Flugzeug?
Fluggerätemechaniker.
Fluggerätemechaniker bei der Lufthansa in Hamburg und haben da unter anderem am Regierungsflieger gearbeitet, als Helmut Kohl noch Bundeskanzler war.
Ja.
Wie aufwendig war es, die Toilette zu verbreitern?
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Das ist wirklich passiert. Ich durfte in der, glaube ich, Nachtschicht sogar, war der Regierungsflieger damals da, eine 707, vierstrahlig. Und das Klo war Helmut Kohl zu schmal. Und man hat die nicht verbreitert. Also da ist man nicht mit dem Hammer hingegangen und hat da die Schüssel auseinandergekloppt, sondern man hat einfach ein anderes Modell da eingesetzt. Und das war meine Aufgabe damals mit dem Gesellen, dem ich zugeteilt war, diesen Toilettensitz zu wechseln.
Ich hoffe, zu des Altkanzlers vollster Zufriedenheit.
Ja,
wahrscheinlich nichts mehr davon gehört, oder?
Ich habe ihn nicht kennengelernt, aber Micky Beisenherz würde jetzt sagen, das ist ein entsetzlicher Stuhl.
Schöner Schluss. Es war als Rheinland-Pfalz-Leute mit Andreas O. Loff, Autor des Buchs Das geht nicht mehr weg, KI in der Welt von morgen. Ich danke herzlich und wünsche alles Gute.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.